Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserem kleinen sapiosexuellen Podcast-Projekt, dem Gadgetfunk. Ihr hört Folge 18 mit dem Arbeitstitel Schwitzen für den Weltfrieden. Und ich begrüße endlich wieder in alter Aufstellung den Heiko in Burgau. Servus!
Servus, Carsten. Es ist mir eine Freude, dich zu hören heute Abend.
Ja, und ich bin auch froh. Wir sind jetzt auf Abend wieder umgewechselt, weil tagsüber Podcasten bei den Temperaturen, meine Herren, nee, haben wir gesagt, in der Hoffnung, dass es ein bisschen frischer und kühler am Abend sein wird, nehmen wir eine Abendfolge auf. Aber so ganz aufgegangen ist die Rechnung nicht bei mir.
Der Plan war gut, würde ich mal sagen. Die Umsetzung ist dann wieder eine andere. Ich habe schon überlegt, ob ich mir irgendwie so einen kleinen Elektromotor an die Brille mache, der einen Scheibenwischer bewegt, um den Schweiß mal wegzuschieben. Ne?
Ja, es ist brutal, gell? Also hier bei uns, also die Luft steht. Ich habe jetzt den Ventilator schon laufen. Ich habe überall feuchte Handtücher aufgehängt, aber so richtig bringen tut das nichts.
Ja, du musst ja auch die feuchten Handtücher über den Ventilator legen.
Ja, auch das, auch das.
Habe ich gehört. Ich habe es noch nicht selbst ausprobiert, da der Ventilator, den ich habe, keine, hier, wie heißt denn so schön, Rotorbretter hat, sondern nur so einen komischen Kranz von Dyson. Ist ein bisschen komisch, aber ja, ein schönes Ding. Vor 2 Jahren hat meine Frau den irgendwie als Incentive gewonnen und wollte ihn schon verschenken, weil sie dachte,
what? Das ist
nichts. Und ich konnte sie Gott sei Dank auch stoppen, weil sie sagt, stopp, den nehme ich gerne mit. Weil das ist einfach eine sehr schöne Maschine.
Das ist der wunderschönste Lüfter, den es jemals gab und geben wird. Den verschenkt man nicht weiter.
Nein, aber sie hat es nicht auf der Uhr gehabt. Sie hat, ne, Ventilator und Rotorbretter brauche ich nicht.
Oh mein Gott.
Ja, nee. Fun Fact dazu, wir haben uns noch einen zweiten gekauft.
aus Gründen. Heiko, Grundsatzfrage, wo wir gerade in dem Thema sind. Ich stelle fest, es gibt eine Grundsatzdiskussion dieser Tage, unter anderem angekurbelt von Captain Kachelmann, dem wahrscheinlich bekanntesten Meteorologen im deutschsprachigen Raum. Wie gehst du mit den Temperaturen um? Es gibt zwei Theorien. Die einen sagen, alles verdunkeln, Fenster zu, keine warme Luft von außen reinlassen. Und die anderen sagen, Blödsinn, reiß die Fenster auf, Zug ist gut. Auf welcher Seite stehst du?
Nach der Erfahrung von gestern, wo ich gleich mal drauf zurückkomme, kann ich ganz klar sagen, dunkel und lass die warme Luft draußen ist für mich gefühlt die beste Lösung.
Ja, das ist die, die Herr Kachelmann nicht unterstützt. Und der sagt genau das Gegenteil. Reiß die Fenster auf, Durchzug ist gut, weil es gibt ja auch so eine urbane Hysterie vor Zug. Da ist Luft, die sich bewegt und das ist ganz, ganz schlimm. Und Kachelmann sagt zum Beispiel, was für ein Quatsch, es gibt Inseln mit sehr, sehr starken Luftbewegungen und niemand von den Leuten, die dort wohnen, kriegt einen steifen Nacken etc. Warum sollte das in der Wohnung auf einmal so ein riesengroßes Problem sein?
Fangen wir beim Thema Zug an. Wenn jemand sagt, mach mir das Fenster zu, es zieht, ja, kommt dann immer der dumme Spruch, dreh dich rum, dann drückt's. Mhm. Das ist mir eigentlich ziemlich Bums. Natürlich gibt es Inseln, ich nehme jetzt mal die Kapverdischen Inseln, irgendwo so im Atlantik, zwischen, grob gesagt, Gran Canaria und Afrika. Ganz tolles Klima, immer ein bisschen Zug und richtig knallig Sonne, aber Zug, also ein bisschen Luft und trocken, also trockene Luft. Ja. Das ist natürlich in unseren Breitengraden, wenn mal so eine Hitzewelle kommt und jetzt warme Luft von irgendwoher bei uns einströmt, bringt ja oft auch ein bisschen Feuchtigkeit mit sich, ja. Und wenn ich jetzt hier mal nach draußen gucke oder gehen würde und ich mir dann wieder ein Brett abhole bei gefühlten 50% Luftfeuchtigkeit und nur noch 35 Grad, ist das einfach ein anderes Ding als auf irgendeiner Insel. Ob jetzt der Kachelmann da richtig liegt oder nicht, ist immer eine sehr subjektive Entscheidung, was einem besser tut. Ich wag's lieber einen dunklen, kühlen Raum zu haben ohne jetzt 35 Grad warm Luft einströmen zu lassen durch geöffnete Fenster. Weil wenn sich draußen kein Luftzug rührt, dann kann auch nichts durchziehen. Ja,
das ist dann das Nächste. Und trotzdem den Lüfter an, um zumindest eine Luftbewegung zu erzeugen. Das gibt dir dann immerhin das Gefühl, als ob was passieren würde. Am Ende vom Tag bringt das nicht viel an der Stelle für Leute, die sich zum Thema Hitzebekämpfung oder Kühlmethoden interessieren. Ein Hörtipp, der Gadgetfunk Folge 6 mit dem Titel Digitaler Klingelbeutel behandelt genau dieses Thema. Da geben Bernd und ich auch Tipps, wie wir mit der Hitze umgehen, was wir mit tiefgefrorenen Plastikflaschen machen und sogar wie die Mexikaner ihre Gebäude mit Wasser und herkömmlichen Mitteln runterkühlen. Also,
ich ist schon so lange her. Das ist jetzt ein Jahr her.
Ne? Ja, das wird wohl ein Jahr her sein. Da.
Ja, bei der letzten Hitze, wunder.
Genau. Also Gadget.com Folge 6.
Sorry, ich wollte dich nicht pflanzen. Ja, ich wollte nicht ins Wort fassen.
Nein, entschuldige. Ich kann ja auch mal mich kürzer fassen.
Ja, trotzdem, hört euch die Folge 6 an, wenn es darum geht, sich zu informieren, wie kann ich denn die gefühlte Raumtemperatur in so einem Sommer einfach ein bisschen runterfahren. Alright. Mhm. Aber die Erfahrung gestern war ein bisschen outstanding oder für mich auch sehr neu bzw. außergewöhnlich. Ich stand da eine Dreiviertelstunde in einer Vollsperrung auf der A8 bei 41,5 Grad im Auto. Nicht lustig, kann ich das sagen. Denn irgendwann knallt die Sonne so dermaßen rein, dass du die Klimaanlage halt einfach auf Level Max drehst. Du aber schon das Gefühl hast, ich werde also so ein bisschen zugig in dem Moment, beziehungsweise ist es einfach nicht gesund. Bei 41 Grad draußen in der prallen Sonne, auf welche Temperatur würdest du deine Klimaanlage stellen, Carsten? Im Auto.
Ja, wir haben gestern schon drüber geredet und ich habe spontan gesagt 18 Grad. Aber wahrscheinlich hast du recht mit deinem Argument, dass du sagst, 18 ist viel zu krass, weil man immer die Differenz draußen und drinnen berücksichtigen sollte. Ja, in dem Moment, wo du dann mal das Fenster aufmachst, weil du doch frische Luft haben willst, dann wirst du einfach getötet und bist wahrscheinlich in allerkürzester Zeit krank.
Richtig. Ja, 18 Grad ging gar nicht. Die Tendenz ging irgendwann Richtung 28 Grad. Wow. Was kuschelig warm im Auto war, aber immer noch kühler als draußen. Und da fängst du dann an, auch das Kopfkino anzuschalten. Denkst, heißer Vorspann. Denn in dem Moment, wo du mal so 20, 25 Minuten in der Vollsperrung stehst, das bewegt sich gar nichts. Du hast den Motor laufen. Du denkst, was bist du eigentlich für ein Klima-Arschloch? Du hast jetzt den Motor laufen, damit du kühl bist. Ja, dann mach mir doch etwas Panoramaschiebe darauf. Ja, nach 5 Minuten hast du einen sauberen Sonnenbrand auf der Kratze sitzen.
Das kommt
dazu. Dann machst du das Ding wieder zu. Ja, dann gehst du raus, eine rauchen, denkst, boah, das ist alles viel zu hart. Also ich war echt gefangen in mir selbst und meinen Entscheidungen, wie ich mit dieser Hitze in dieser Situation umgehe. Und war froh nach 45 Minuten, dass dann auch zwar nur im Schritttempo, aber trotzdem weiterging und so ein bisschen Bewegung und Fahrtwind dann noch da war. Das hat uns ein bisschen entspannt, aber diese Dreiviertelstunde einfach auf dem Asphalt zu stehen und du merkst einfach um dich rum, wie die Autobahn anfängt auszudünsten und das nicht zu knapp.
Hast du schon richtig schön geflimmert, der Asphalt?
Aber sowas von. Geflimmert und gestunken einfach. Ja. Und im Verlauf der Fahrtstrecke von gestern dachte ich, oh mein Gott, das ist schon wieder ein Unfall. Polizeiauto schießt vorbei, sammelt auf 3 Spuren alle Autos ein mit nicht überholen, bremst sie runter auf fast Stillstand. Dann schießen links nochmal kurz 2 Bautrupps vorbei und sperren erstmal gefühlte 2 Kilometer linken Fahrstreifen ab, weil es zu Blasenbildung kam.
Das ist das Nächste, genau. Also, wenn dann die Autobahn aufbricht.
Unglaublich. Ich bin einmal durch so ein komisches Hitzeloch durchgerauscht mit 180. Das ist kein Spaß. Also das ist echt kein Spaß, weil das tut so einen dermaßen Schlag, weil du rechnest ja auf der Autobahn nicht mit Schlaglöchern.
Nein.
Ja. Aber krasser Impact einfach von der Hitze. Ich hoffe, dass keiner von euch da draußen auch in die zu der Erfahrung kommt, bei gefühlten 40 Grad oder bei mehr als 40 gefühlten 40 Grad da blöd rumzustehen, und hoffe, dass alle genug Wasser dabei haben. Ich glaube, ich habe 200 Liter Gott sei Dank dabei gehabt und habe die auch getrunken in der Zeit und musste kein einziges Mal Pipi machen. So viel zum Thema Spitzen. Trotz Klimaanlage und was auch geht. Also es ist echt schwierig.
Heiko, ich bin so gottfroh, dass ich nicht mit dir in diesem Auto saß. Und zwar gar nicht unbedingt wegen der Hitze.
Was soll ich sagen? Wenn dein schwarzes T-Shirt einfach hinten weiß ist aufgrund von Salz.
Ja. Schön.
Ja, lass uns einfach drüber hinweggehen. Ja, die Hitze ist da, aber ich will auch gar nicht so hart meckern. Ja? Wenn wir Regen und 2 Grad haben, ist scheiße. Und wir mögen es nicht.
Genau diesen Satz habe ich in den letzten Tagen auch häufiger gesagt. Die ganze Zeit wird rumgemeckert. Wann ist der Sommer? Alle dürsten dem Sommer entgegen. Jetzt haben wir Sommer. Jetzt
ist Sommer, ja.
Und die schlechte Nachricht ist ja, die Tage werden schon wieder kürzer. Das hat mich ziemlich runtergezogen, dieser Fakt. Aber ändert nichts dran. Wir haben jetzt noch wahrscheinlich bis in August, September haben wir jetzt noch schöne, warme Abende und das ist einfach so. Und ja, Mund abwischen, dann tagsüber weniger machen, dafür abends rausgehen, alles gut, alles schön.
Das ist immer eine Frage, wie man damit umgeht. Ich persönlich schwitze da lieber für den Weltfrieden und habe es trocken und mollig warm. Als dass ich depressive, graue Wetterverhältnisse habe und es schifft den ganzen Tag.
Genau. Und wir als Deutsche müssen uns eh immer beschweren. Also.
Und am Ende vom Tag, laut einigen Menschen ja nicht vorhandene Klimawandel findet einfach statt. Ja? Starkregen wird mehr, die Hitze wird mehr, die Wetterphänomene werden immer krasser. Damit müssen wir einfach lernen, umzugehen, glaube ich. Weil den Schalter einfach umlegen und das Ganze negieren wird nicht funktionieren.
Also nicht zu unseren Lebzeiten. Das ist leider wahrscheinlich Fakt.
Aber ich denke, wir werden die ersten, wir merken jetzt die ersten Auswirkungen einfach der Klimawandelphase, whatever. Die Dinge ändern sich, das Klima ändert sich, das Wetter wird extremer. Das ist einfach so. Damit müssen wir klarkommen. Und am Ende vom Tag ist immer auch mit die persönliche Einstellung, wie gehe ich dann mit Hitze oder Kälte um? Das ist ja beides. Und wenn es draußen so ultra warm ist, was ist denn dein persönlicher Lifehack, um damit umzugehen? Oder wie denkst du, kommst du besser durch den heißen Tag?
Daheim bleiben, viel trinken. Nach Möglichkeit nicht rausgehen. Ich habe es gestern wieder gemerkt, da war ich an und für sich nur kurz einkaufen, tagsüber. Eine Distanz von ein paar hundert Metern hin und zurück und ich hatte am Abend wirklich schon den Eindruck, als ob die Haut spannen würde im Gesicht. Und ich war wirklich, vielleicht wenn es hochkommt, 12, 13 Minuten tagsüber in der direkten Sonne.
Ja, ist krass.
Ist heftig, also von daher, genau, vielleicht ein bisschen Magnesium oder andere Mineralien zusponsern
und viel trinken. Das kein Bier vor 4. Denk dran, Finger weg vom Alkohol, kein Bier vor 4. Das ist vielleicht ein Radler. Aber was mir ganz gut hilft in meinen heißen Tagen, muss ich ehrlich sagen, ist einfach so lauwarmer Tee. Ja? Entweder Pfefferminztee, Kamille, whatever, was sich halt so ergibt. Aber so nicht ganz kalt und vor allem keine Getränke aus dem Kühlschrank.
Ja.
Fataler Fehler. So geil, wie es ist, so gut, wie es schmeckt und so sexy, wie es ist. Lasst die Finger davon, wenn es so heiß ist. Gönnt euch einen lauwarmen Tee oder einen Kaffee. Guckt, dass ihr nicht zu kalte Dinge zu euch nehmt, weil es drückt einfach den Schweiß aus den Poren.
Ja, und das ist nicht gut für den Organismus.
Der Kreislauf freut sich einfach, dass was zu tun hat, ne?
Ja.
Ja, von daher, es ist, wie es ist. Wir werden damit umgehen lernen müssen in den nächsten Jahren, dass es sich in die Richtung entwickelt. Von daher, yo, let's get over it. Wir als Generation werden es eh nicht ändern können. Können nur unser Bestes dafür tun, dass unsere Kinder vielleicht nicht ganz so hart davon betroffen werden. Von daher, Friday for Future. Und das war es dann auch für zu dem Thema in die politische Richtung. Der Ansatz ist richtig, aber let's get over it.
Ja, heftig.
Was hast du denn für deinen Urlaub geplant dieses Jahr? Oder fährst du in den Urlaub?
Ich fahre nicht in Urlaub. Nein. Du kennst hier die Rahmenfaktoren, da ist ein Urlaub absolut unopportun.
Ja.
Also dieses Jahr definitiv, nächstes Jahr höchstwahrscheinlich auch noch, ich weiß es nicht. Für mich selber wird es keinen Urlaub geben, ich arbeite jetzt durch. Ich habe ja gerade den Umzug hinter mir, von daher bin ich ja fast jeden Tag In Urlaubsstimmung. Naja.
Und wer in Eichstätt wohnt, braucht einfach keinen Urlaub.
Ja, die anderen kommen her, um Urlaub zu machen und ich richtig. Bin eh schon da.
Richtig. Und super, ich glaube, wir werden mit Sicherheit das ein oder andere Wochenende im Sommer finden, dass du uns vielleicht mal einfach in meinen Gefilden auf unserem schönen Campingplatz besuchst und ein bisschen Urlaub im Kopf machen kannst, auch wenn es innerhalb von Deutschland ist.
Ja, das ist so, dass diese alte Geschichte mit ich muss zwingend ins Ausland, ist ja in meinen Augen eh schon komplett außer Form.
Richtig. Aber hypothetisch, du würdest dieses Jahr in Urlaub fahren. Was würdest du denn für dich so alles einpacken, um im Urlaub nicht in der digitalen Diaspora zu landen?
Wir reden jetzt nur über Tech-Spaß, oder? Wir reden jetzt nicht von Handtüchern, Sonnencreme, Sonnenbrillen.
Nein, das ist ja mandatory shit. Ja, das ist ja die Basics, wie es so schön heißt. Sonnencreme, Handtücher, die eure Bastmatte, was so alles dazugehört. Oh. Das ist ja Gott gegeben.
Und weißt du, was gerade großartig ist? Ich meine, deine Tochter ist ja jetzt auch schon in einem bestimmten Alter. Ist es nicht herrlich, dass man sich nicht mehr über so Dinge wie Wasserflaschen, Ersatzwindeln, Milchpulver.
Ein Traum.
Gedanken machen muss. Ist das schön? Also an alle Jungeltern da draußen, haltet durch, es wird besser. Ja. Aber also ich erinnere mich gerade.
Zeit ist schön. Aber
das war schon speziell. Hat logistisch da noch einiges an Ebenen oben drauf gepackt. Naja, aber pass auf. Tech-Zeug, Urlaub.
Um dich als Digital Warrior da draußen, als urbanen Kämpfer an der digitalen Front. Was würdest du alles, oder was wirst du, wolltest du alles mit einpacken, wenn du wo auch immer in Urlaub hingehst, damit du dich auch gut versorgt fühlst von vornherein? Ob du das dann alles nutzt, ist die andere Frage, aber was würde alles in deinen Koffer wandern?
Also Standard, ganz wichtig natürlich, Ladeteile für sämtliche, in erster Linie mal Smartphones. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn das Smartphone ausfällt, dann wird es unkuschelig, von daher.
Aber Smartphone. Du machst Urlaub.
Ja, natürlich. Aber damit würden wir jetzt einen neuen Punkt aufmachen.
Ja, okay, let's get over this.
Aber Smartphone ist ja auch gleichzeitig Kamera und da sind wir dann beim nächsten Punkt. Richtig. Würde ich meine SLR zum Beispiel mitnehmen? Boah.
Sehr, sehr guter Punkt. Und um nochmal zurückzuspielen, zu spulen in meiner persönlichen Timeline des Lebens, zu der Zeit, in der Antonia 2, 3, 4 war oder auch als sie auf die Welt kam. Ich dachte ja, ich muss mich ausstatten wie der König vom Herrn mit einem, wie nennt sich so schön, Videokamera, Camcorder, eine Spiegelreflexkamera, ein paar Objektiven, alles was dazugehört und du bist top ausgestattet. Ja, jetzt hast du den ganzen Scheiß auf gut Deutsch, hast du fünfmal im Urlaub benutzt und zwischendurch vielleicht auch das eine oder andere Mal. Aber jetzt hast du ein Smartphone, was eigentlich schon so weit vorne ist, was die Technik angeht, dass du eigentlich auf die zwei zusätzlichen Taschen, nämlich die Spiegelreflex und den Camcorder inklusive Zubehör eigentlich verzichten kannst, wenn es um die Snapshots geht.
Wenn es um die Snapshots geht, genau. Und das ist dann die nächste Frage, welche Art Urlaub mache ich? Wenn ich am Campingplatz bin und oder im Mobile Home an der Adria, langt sehr wahrscheinlich ein Smartphone für Snapshots. Wenn ich zum Beispiel auf Städtetour gehe oder das Ganze eher als Reise verstehe, als Campingplatzgeschichte, dann habe ich ganz andere Motive, die ich ablichten möchte.
Richtig.
Und in dem Moment macht dann die große Kamera wahrscheinlich wieder mehr Sinn.
Ja, aber willst du sie die ganze Zeit mit rumschleppen?
Dann will ich natürlich nicht, habe ich aber trotzdem.
Ist der Aufwand so viel mehr wert, was die Bilder angeht?
Ja, also angeht. Das...
Am Ende vom Tag, druckst du dir die Bilder so groß aus, dass du ein RAW-Bild brauchst? Oder
RAW kann ich ja auch mittlerweile mit dem Smartphone schießen.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ja, aber das hat jetzt mit Urlaub nur am Rande zu tun. Das ist eine Grundsatz- und eine Kardinalfrage. Da können wir, glaube ich, eine ganz eigene Folge abfeiern zu dem Thema Fotografie, auf welchem Level. Oh, da fällt mir jemand ein. Vielleicht können wir dann ein Expertengespräch draus machen.
Ja, gerne, gerne. Wir wollen das Format ja auch ein bisschen forcieren, um da mal ganz kurz abzugleiten in die Richtung. Sorry, dass ich letzte Woche bei dem extrem guten Expertengespräch mit Belkan zusammen nicht da sein konnte, aber höhere Mächte und Töchter haben dann einfach manchmal Vorrang und overrulen alle Pläne, die Papa so macht. Von daher, sorry nochmal, dass ich nicht dabei war. Ich wäre gern mit am Start gewesen
Ja.
und sag mal danke an Carsten und Belkan für den ultra informativen und fundierten Talk über das Thema E-Mobility, E-Scooter.
Ja, das war wirklich interessant und Belkan war wirklich, also du musst dir vorstellen, das war seine erste Podcast-Aufnahme und vor dem Hintergrund finde ich umso mehr absolut beeindruckend, was der für eine Figur abgegeben hat
Ja,
und auch top informiert.
dick
Ja.
Props gehen raus an unseren neuen Pro Belkan. Ganz, ganz großer erster Auftritt, hat mich echt gefreut, das Ergebnis zu hören. Aber ja, vielleicht können wir das eine oder andere Mal noch einfach off-topic mit am Start haben. Müssen wir mal schauen. Aber lass uns zurückkommen zu: Ich packe meinen Koffer und was packe ich ein?
Okay, wir haben jetzt also Fotografie
Wir
abgehandelt.
haben
Wir haben die
Ladegeschichten fürs
Ladegeräte,
Smartphone.
das A und O, dann entsprechend natürlich nicht nur für Smartphone, sondern dann ist die Frage, brauche ich eine mobile Musikbox?
Ja, je nachdem, welcher Urlaub es ist, ja, könnte Sinn machen. Also ich würde sie per se mal nicht ausschließen.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Ist es eher kein Thema für Camping, sondern für Hotelurlaube? Ein Fire Stick.
Nice try. Hast du schon mal probiert, im Ausland deinen Fire Stick mit dem deutschen Amazon-Account zu betreiben? Du musst gar
Nö.
nicht ins Ausland gehen. Erfahrungswert. Du kennst diese Center Park-Institutionen, oder? Diese Holländer, die
Ja.
lustige Wasserbäder mit ein paar Bungalows drumherum in ganz Europa bauen. Die haben ja auch ein paar Ableger in Deutschland. Einer davon ist in der Nähe von Saarbrücken oder im Saarland am Bostalsee. Übrigens sehr schöne Gegend, ja, für Deutschland, muss man sagen. Ich habe das Saarland komplett unterschätzt. Und wir hatten vor, ich glaube, es war vor 2 Jahren, da auch ein paar Tage Urlaub gebucht gehabt. Hast tolles WLAN. Der erste Effekt, als ich das mal YouTube auf hatte im Center Park, war: Warum habe ich holländische Werbung hier? Natürlich kriegen die ihr Internet nicht von deutschen Anbietern, sondern von, ja, den Holländern. Jetzt probierst du mal über deinen Fire Stick mit dem holländischen WLAN den deutschen Account irgendwie zu befeuern. No
Okay.
way.
Geht nicht?
Nein, geht nicht.
Habe ich noch nie
Also
probiert.
vor 2 Jahren ging es auf jeden Fall nicht. Da kam immer nur die Meldung: Ländercode-mäßig darfst du das nicht.
Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es da eine Änderung gab in letzter Zeit,
Könnte sein, wie gesagt, das
dass
war
diese
meine Erfahrung.
Länderbarriere aufgehoben worden ist.
Weil
Aber kann ich
abgehoben
jetzt auch
war.
nicht mit Sicherheit. Also lass uns schnell weitergehen. Wir sind schon wieder standardmäßig hier im Bereich von ganz, ganz heiklem Halbwissen.
Ja, wie gesagt, ich habe es seit 2 Jahren nicht getestet. Nur wenn du denkst, dir mit einer Süßen, wenn die Tochter schläft, dann vielleicht ein paar Serien reinzuziehen. Steckst das Ding rein, denkst dir, geiles WLAN hier. Nein, du darfst nicht. Also, das war der Stand vor 2 Jahren. Vielleicht hat sich's geändert, müssen wir nochmal eruieren. Ja, aber so viel dazu. Okay, wir haben einen Fire Stick eventuell, wenn es funktioniert. Vielleicht auch per VPN, whatever. Gibt da die schönsten Möglichkeiten,
Wenn du
sich
es
nach
wirklich willst,
Deutschland zu rufen.
dann
Dann
gibt's immer Geschichten.
eben. Ja, du hast dein Smartphone-Ladeequipment dabei, du hast dein Spiegelreflex dabei mit Ladeequipment. Natürlich ein Reisestecker, passend für alle europäischen und weltweiten Länder eventuell. Ja.
Ein Steckdosenadapter.
Ein
Ja, sehr wichtig.
Steckdosenadapter. Ja, denn allein UK ist nicht so weit, ist vielleicht auch bald nicht mehr Europa. Aber da kommst du halt mit dem deutschen Stecker einfach nicht weit.
Ja, und selbst Italien und die Schweiz haben andere Stecker. Sehr häufig geht's, aber das Spaltmaß, der Formfaktor ist ein bisschen anders als bei uns. Also meistens kriegst du unsere deutschen Steckdosenstecker rein, aber grundsätzlich sind die ein bisschen anders genormt.
Na, ich glaube, mittlerweile ist die Norm schon Richtung europäisch, in den europäischen Ländern. Aber ja, die Spaltmaße, Fertigungsmaße, manchmal ist es sehr anstrengend, das reinzukriegen oder auch wieder
Ja,
rauszuziehen.
es ist ein heftiges Genackel.
Ja, und was diese Reiseadapter angeht, Da sollte man natürlich wie so oft nicht am falschen Ende sparen. Denn zum einen möchtet ihr nicht, dass ihr euch im Urlaub die Bude abfackelt, weil der günstige 4,99 Euro Reiseadapter von XY dann einfach sich in Wohlgefallen und Flammen auflöst. Und zum anderen auch die Geräte, die ihr daran betreibt, natürlich in Mitleidenschaft gezogen werden können. Von daher bitte bei den Reiseadaptern nicht am falschen Ende sparen, namhafte, getestete Marken bevorzugen und nicht die billigste Lösung nutzen. Das macht wenig Sinn und kann andersrum dann sehr teuer werden, wenn euch die eure angeschlossenen Geräte brauchen oder das gesamte Zimmer abbraucht.
Ja, will keiner.
Nein, ja, das will keiner.
Dann lass uns kurz beim Thema Energie bleiben, Powerbank natürlich, weil ich will ja am Strand mein Smartphone aktiv halten.
Das ist mal eine gesetzte Größe. Ja, die Frage ist, wie groß darf die Powerbank sein, um damit noch zufrieden?
Ist auch wieder ein eigener Podcast. Wie groß muss sie sein? Will ich eine mit Solar oder brauche ich 5 Outlets, weil die Kinder natürlich auch...
Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz hart lanzen, bevor du weitergehst. Hast du schon mal probiert, eine Powerbank per Solar aufzuladen?
Ja, habe ich.
Welchem Hersteller? Wie war deine Erfahrung?
Geht? Geht, aber... wie formuliere ich das jetzt? Normalerweise entladen sie deutlich schneller, als sie per Solar wieder aufgeladen.
Ja, und das Verhältnis kann manchmal sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein.
Ja.
Ich fand es ja auch eine tolle Idee und habe dann diverse Dinge getestet von diversen Herstellern auch und war mehr als enttäuscht gewesen, muss ich ehrlich sagen, von der Ladeperformance.
Ja, ich habe das dann meistens so gemacht, dass ich 2 Powerbanks hatte und um Strom zu sparen, habe ich dann eine tagsüber mal auf den Balkon gelegt. Die war dann nach 1-2 Tagen so weit, dass man sie wieder hat benutzen können. Aber du hast schon recht, für Dauerbetrieb ist das natürlich die nicht so gute Wahl. Was mir gerade einfällt, ist auch wieder in Abhängigkeit von welcher Art Urlaub mache ich. Leute, die Aktivurlaub betreiben, die wollen wahrscheinlich sowohl ihre Smart Tracker als auch eine Videokamera oder eine GoPro dabei haben.
Richtig. Nennen wir es mal Action Cams, um da nicht irgendwelche Trends zu forcieren. Ich glaube, Action Cams ist ein Riesenthema mittlerweile. Die sollte man dabei haben. Und was da mit einhergeht, ist natürlich der nötige Vorrat an Speicherkarten, wenn ich dann nicht über gewisse Backup-Möglichkeiten im Urlaub verfüge. Wäre es natürlich blöd, wenn nach einer Woche Urlaub kein Fitzel Megabyte mehr übrig bleibt, um die lustigen Dinge aufzunehmen.
Ja, das gilt natürlich gleichermaßen auch für seriöse Fotografie, nenne ich es mal.
Jedes Medium oder alles, was du aufnimmst und speichern möchtest, spart nicht an Speicherkarten. Speicherplatz kostet nichts mehr, auch in Kartenformat. Aber auch da, Vorsicht, nicht immer das Günstigste ist das Beste. Guckt drauf, wie schnell die Speicherkarten die Daten wegschreiben. Hilft euch im Fotografieren oder im Aufnahmemodus im Urlaub weiter, wenn die Speicherkarte auch die richtige Performance hat und die Spiegelreflexkamera oder die Actioncam eben nicht rumeiert, weil sie nicht schnell genug die Daten wegschreiben kann.
Ja, Speicher, großes Thema. Dann wird es langsam schon dünn. Mir fallen jetzt noch so Dinge ein, wie zum Beispiel Tablet, um die Kinder zu beruhigen, respektive E-Reader, weil man im Urlaub endlich mal Zeit hat.
Ja.
Seine Lieblingsbücher.
I agree. Solange mein E-Reader mir noch selbst ist und nicht im gleichen Zug wie das Tablet von den Kindern beschlagnahmt wird.
Richtig.
Ja, und dann, wenn ich sage, ich will gerne auch mal mein Kind zurück. Ja, Papa, du hast doch gesagt, wir sollen mehr lesen.
Mhm.
Ja, okay, dann leg mal das iPad zur Seite mit dem YouTube gerade. Ja, aber genau das sind die Themen. Wenn ich überlege, wie viel Tonnen Bücher ich früher mit in den Urlaub geschleppt habe, weil im Urlaub gönne ich mir auch einfach den ganzen Tag nur zu lesen, wenn ich nicht gerade irgendwas mit Frau und Kind mache. Weil Lesen ist da, steht da ganz weit vorne. Gefühlt waren die Hälfte des Gewichts des Reisegepäcks Bücher gewesen.
Ja, klar.
Natürlich mit einem E-Reader, egal ob Kindle oder whatever, da am Start ist, es ist schon super praktisch. Ne?
Und wenn wir beim Thema Content sind, eine Erfahrung, die ich auch früher gemacht habe, ja, einfach Content benehmen. Das gilt natürlich allem voran für Podcasts. Ja. Nehmt euch ganz viele Podcasts mit für die langen Reisezeiten, aber auch gleichermaßen zum Beispiel Film-, Video-, Serien-Content kann man ja über einen Großteil der Anbieter jetzt schon lokal runterladen. Ja. Wenn das WLAN zum Beispiel am Campingplatz suboptimal ist, dann auf vorher gespeicherten Content zugreifen, dann kannst du abends auch mal eine Serie oder einen Film gucken mit der Familie. Und das dann halt natürlich am Laptop haben wir noch gar nicht erwähnt, aber ich denke mal, Laptop sollte, die wenigsten werden ohne Laptop in den Urlaub gehen. Also ich auf jeden Fall nicht.
Habe ich jahrelang nicht gemacht, ohne Laptop in Urlaub zu fahren, auch berufsbedingt, weil manchmal muss man einfach ein paar Minuten investieren, aber egal. Ja, natürlich. Bedarf aber natürlich auch einer gewissen Vorbereitung und Vorplanung.
Ja, wenn du in Urlaub fahren willst, musst du vorplanen, also komm. Richtig.
Ja, aber es gibt ja die, ich sag mal so schön, die Hans guck in die Luft dieser Welt. Ja, ist doch alles in der Wolke, kann ich wieder alles runterladen und stelle dann fest, dass auf den Kapverdischen Inseln, die halt in the middle of fucking nowhere sind, das WLAN die gleiche Performance hat wie mein altes 56K-Modem.
Ja, aber das kann dir genauso im Schwarzwald passieren. Also dafür sind wir in Deutschland. Und 4G ist eine tolle Sache. Da sind wir dann wieder beim Thema Datenvolumen. Du merkst, es greift immer eins ins andere und wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Aber ich glaube, unsere Tech-Reiseplanliste ist jetzt schon länger als die Packliste für von sehr, sehr vielen Hörern.
Den normalen Scheiß, richtig. Ja, ja. Ich bin auf das Thema auch gekommen, weil ich pendel ja auch viel zwischen Burgau, Mainz und unserem Campingplatz in der Nähe von Mainz auf der anderen Rheinseite. Und ich bin immer wieder überrascht und erschreckt, wie viel Gadgets und Technik-Scheiß ich so von einem Platz zum anderen schreppe, beziehungsweise ein
doppelt und dreifach haben
doppel, muss, ja. Genau. Doppelausstattung dann sich irgendwann selbst von selbst anschafft und wie selbstverständlich einfach so manche Dinge geworden sind in dem Bereich. Und dass dieser Tech-Faktor, auch wenn ich auf Dienstreisen gehe, okay, habe ich daran Ladekabel, Apple Watch.
Ladekabel sind ganz weit vorne. Hast du nie genug und immer die falschen. Und
immer zu wenig und sind immer zu kurz. Ja,
das ist ein Multi-USB-Charger, ja. Fällt mir dabei ein.
Oh ja, Fun Fact dazu. Habe ich jetzt seit 4 Wochen ein Herstellermuster in Gebrauch vom Hersteller, der gerne mit uns zusammenarbeiten würde. Ich will den Namen jetzt auch nicht nennen. Ist immer eine sehr geile Geschichte. Hat 5 USB-Ports, 4 USB 3.0-Ports und ein Qualcomm-Powered whatever Port, der sehr schnell Strom verschieben kann. Das Ding kann auch nichts anderes außer Strom schieben. Und hat den klassischen Schoko-Schmal-Hans-Anschluss hinten und gibt halt nur Strom raus. Aber das ist so ein geiles Produkt, muss ich sagen. Und so useful, egal wo du bist, steckst einfach dein Kram da an, alles ist gut. Und sehr, sehr geil. Besser als jeder USB-Hub, den du dann wieder an einen Wandlader oder an ein Ladegerät steckst und kommt nicht genug bei raus. Muss ich sagen, hätte ich vorher nicht gedacht, als ich das Produkt zuerst mal gesehen habe, dachte ich, hey, macht doch gar keinen Sinn. Aber
langweilig. Es ist irgendwo langweilig, ist aber mitunter extrem wichtig auch. Also Multi-USB-Ladegerät, definitiv, absolutes Must-Have. Und weißt du, was mir jetzt noch einfällt? Ist jetzt wahrscheinlich weniger ein klassisches Familienurlaubsthema, aber was ich, eine Steckdosenleiste war bei mir auch sehr häufig dabei. Neben dem Multi-USB-Charger eine Steckdosenleiste, weil eins greift ins andere und bei all dem Zeug, was wir aufgezählt haben, muss ja alles geladen werden. Im Normalfall hast du im Hotelzimmer eine oder zwei Steckdosen. Deshalb, ich erinnere mich sogar an einmal, sind wir auf die Cebit gefahren und ich war der die Steckdosenleiste in seinem Koffer hatte und habe damit das ganze Team gerettet, weil wir nämlich im Zug eine Steckdose hatten und da hingen dann sämtliche Firmenlaptops auf einmal dran. Steckdosenleiste und Multi-USB-Charger. Und was ich eine Zeit lang immer mitgenommen habe, war, und jetzt wirst du mich wahrscheinlich auslachen und die Hörer auch, war ein Luftbefeuchter. Warum? Weil jeder kennt dieses Thema, Hotelzimmer, meist stickige Luft, du hast Aircondition, die Luft wird mitunter furchtbar trocken. Und dann habe ich das irgendwann mal ausprobiert und total lieb gewonnen. Gibt es von mehreren Herstellern, kostet auch, glaube ich, nicht die Welt, 20 Euro oder sowas. Ein Gerät, an das du eine ganz normale Trinkflasche auf der einen Seite über einen Adapter reinschraubst. Das füllst du mit Wasser. Und dann kannst du so einen schönen Wassernebel dadurch produzieren.
Und das hatte ich echt nicht auf der Uhr, denn du hast vollkommen recht. Und das Erste, was ich, und ich reise ja doch relativ viel, auch wenn es innerhalb Europa ist normalerweise. Das Erste im Hotel, was ich mache, ist die fucking Klimaanlage auszumachen, wenn es nicht gerade draußen 40 Grad sind. Und
ja, richtig. Lassen. Und dann wird es ganz schnell muffig.
Ja.
Das und wenn du das noch ein bisschen esoterisch verkleiden willst, dann holst du dir irgendein Duftöl. Lemongrass habe ich zum Beispiel sehr, sehr lieb gewonnen. Da kannst du das Ganze auch noch um eine Duftnote erweitern. Aber wichtig ist halt wirklich, ich habe festgestellt, ich schlafe viel besser in Hotels, wenn dieses Ding neben meinem Kopf feuchte Luft, feuchten Wassernebel produziert. Also Geheimtipp.
Ich mache einfach die Klimaanlage aus, ja.
Ja, aber mit den Folgen, die dazugehören. Du bist ja das immer wieder bei unserer Eingangsfrage, Fenster auf oder zu. Kannst du in vielen Hotels nicht Fenster aufmachen? Und dann bist du in deinem eigenen Saft gegrillt und machst dann irgendwann doch die Klimaanlage an.
Aber das ist,
über diesen Ansatz bin ich irgendwann mal auf meinen mini kleinen Luftbefeuchter.
Macht total Sinn, wenn ich jetzt mal dran denke. CES, ja,
in Las Vegas,
in der Wüste. Du hast per se trockene Luft, du hast Klimaanlage. Es ist echt ätzend. Da könnte ich mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass es einen ultimativ großen Mehrwert bringt.
Ja. Ja, tut's. Also ich finde es geil, ich reise zurzeit ein bisschen weniger, darum ist mir das erst so spät eingefallen. Aber zu Zeiten, als ich da noch häufiger unterwegs war, meine Steckdosenleiste und mein Luftbefeuchter waren neben den anderen Tech-Devices absolut lebensrettend. Oft genug.
Nochmal dran denken, wenn ihr im Ausland seid und ihr nutzt Carstens Steckdosenleiste, um da viel, viel Device auf einmal anzuschließen, guckt, dass der Reiseadapter ein guter ist. Ansonsten grillt er euch weg.
Ja. Wer billig kauft, kauft doppelt. Also das war ja noch nie anders.
Das ist die alte Geschichte. Billig ist teuer, wie so oft. Ja. Von daher, so, jetzt haben wir unseren Koffer gepackt. Das ist alles gut. Was allerdings... noch eine neue Herausforderung bei dieser ganzen Konnektivität, Auflade, Anschließ, Geschichte ist, sind einfach die Herausforderungen, die neue MacBooks, aber auch andere neue Devices, wie jetzt ein Surface Go oder was mit sich bringen.
Oh ja.
Dieser Steckerstandard USB-C.
Mhm. Da sprichst du was an, ja.
The never ending story. Ja, es ist auch ein unbestelltes Feld, oder so ganz, ganz, ganz viel Wissensbedarf, glaube ich, da draußen, was denn mit diesem USB-C zum einen so möglich ist, aber auch zu anderen, wo vielleicht die Fallstricke liegen und dass USB-C kein Übertragungsstandard ist, sondern einfach nur ein Steckerstandard. Und über USB-C können ja ganz viele Sachen laufen, wie jetzt auch bei unseren MacBooks. Und man stellt ganz schnell fest, wenn man so ein USB-C auf HDMI, normal USB 3.0, whatever, Netzwerkadapter nutzt, die Dinge werden einfach scheiße heiß.
Und zwar eigentlich alle, die ich bisher probiert habe.
Richtig. Richtig. Ist immer die Frage, versorgst du dein MacBook gleichzeitig mit Strom über den USB-C-Hub oder Adapter? Oder hast du nur Output-Geschichten dran? Wie ein HDMI-Anschluss für einen zweiten Monitor, Headset oder Input-Netzwerk. Ist ja immer ein bisschen ambivalent, aber genau da trennt sich ja die Spreu vom Weizen.
Auch da gibt es riesige Qualitätsunterschiede.
Richtig, richtig. Und wir haben ja beide die Erfahrung gemacht. Ich habe mich ja mit einem USB-C-Adapter
gerätet.
Damals gerätet, ja. Und du hast letzte Woche schon angemerkt, dass der ultra warm wird. Das war mir da gar nicht so bewusst. Ich habe es heute festgestellt, obwohl ich keinen Strom habe drüber laufen lassen. Es wird schon geröstet.
Das heißt, du nutzt einen der zahlreichen USB-C-Ports an deinem MacBook und versorgst das MacBook per Strom und auf dem anderen hängt dein Hub dran.
Richtig.
Also und das heizt trotzdem auf. Ja. Ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht. Da gibt es massive Unterschiede und ich glaube, das macht wirklich auch Sinn für alle Leute, die gerade zuhören, sich mal die technischen Daten genauer anzuschauen. Also wir haben uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben, hier im Gadgetfunk kein Feature-Fucking zu betreiben und eher die Usability, die Nutzbarkeit im Alltag hervorzuheben. Aber es ist tatsächlich so, allein die Stromaufnahme ist ein Riesenthema. Also es scheint ich betrachte das ja auch eher von außen, es scheint da wirklich massive Unterschiede in der Qualität zu geben. Nehme ich China was von der Stange, schmeiße es zusammen mit den Minimalwerten oder bin ich wirklich ein seriöser Anbieter? Die sind dann natürlich auch, und das sagen wir irgendwie den ganzen Podcast schon, ein bisschen hochpreisiger, aber im Normalfall macht es Sinn. Ich hatte also bis letzte Woche auch so einen, den ich eigentlich ganz, ganz nett fand. Und der war auch gar nicht mal ultra billig. Aber ich konnte zum Beispiel keine zwei USB-Geräte anschließen. Ich habe hier mein Podcast-Mikro angeschlossen. Dann habe ich sofort eine Meldung bekommen, entferne diesen krassen Stromfresser bitte, weil ich bin an Leistungsmaximum. Und meine Maus konnte ich zwar anschließen, aber die hat nicht funktioniert. Und das war einzig und allein die Verarbeitung und die Qualität dieses USB-C-Steckers. Hat mich echt, also hätte ich so in der Form nicht erwartet.
Ja, ich bin da auch relativ geläutert, beziehungsweise habe ein paar Erfahrungen jetzt. Wir waren von der Arbeit her als Zubehörspezialisten auch lange Zeit auf der Suche gewesen nach dem richtigen Anbieter und Hersteller für eben die USB-C-Connectivity auf diverse andere Ausgabeformate. Und die Suche war lang und hart. Wir haben jetzt, ich denke, den richtigen Partner gefunden in dem Bereich. Und im Try and Error und in diesem Auswahlprozess hat sich dann auch ganz klar gezeigt, wo die Unterschiede liegen. Neben dem, ich sag mal in Anführungszeichen, Alibaba günstig Gerät für 29,99 €. Was vermeintlich die gleichen Ports und die gleichen Leistungsdaten hat wie ein 90-Euro Gerät.
Das ist das, was man von außen sieht.
Das, genau, aber erst diesmal, der klassische Consumer sieht, oh, guck mal, bei Wish kriege ich das Ding für 29,99 €. Warum soll ich 99 € dafür ausgeben? Aber die Gründe dafür erschließen sich dann ziemlich schnell, wenn man das Gerät nämlich einfach benutzt. Nämlich, wie du schon gesagt hast, die Stromaufnahme beziehungsweise die Fähigkeit, Strom durchzuschleifen von USB-C auf USB-C durch diesen Adapter, ist der eine Punkt. Der andere Punkt sind natürlich die Datendurchsatzraten, die über diesen Anschlusstyp und dann die dahinter gelegten Protokolle, wie jetzt Thunderbolt, aka USB 3.0, whatever, gegeben werden. Das sind die Unterschiede. Ja, und das ist genau das, was bei Markenherstellern in dem Bereich den Unterschied zu den günstigen Anbietern macht. Nämlich, dass du eine Schaltperformance hast, dir das Ding nicht wegkühlt, dass es nicht ruckelt. Das sind wirklich, wirklich Dinge. Spart da nicht am falschen Ende. Ich möchte jetzt auch keine Werbung für unseren auserwählten Brand in der Richtung machen. Kann nur sagen, Euro... spart da nicht am falschen Ende, vor allem wenn ihr damit arbeiten wollt.
Weil ich glaube nämlich, dass die normale Denke, und das kann ich auch niemandem verübeln, der dann nicht schon ein bisschen in die Branche reingerochen hat, die normale Denke ist ganz einfach, wieso? Der hat doch USB 3.0. So, der USB 3.0 Port mag 3.0 kompatibel sein, aber wie viel Dampf kriege ich auf die Datenstraße? Das ist ein nachgelagertes Problem. Und das hat nichts damit zu tun, dass es der USB-Port nicht USB 3.0 könnte, aber die verbauten Chips und die verbaute Hardware-Peripherie innen unterstützt eben nur einen Bruchteil der maximal möglichen Leistung. Richtig. Und genau, und dann kommst du eben an diese Glaubensfrage, wieso, da hat doch USB 3.0, warum geht denn hier nichts? Ja klar,
oder USB-C, ja so klassisch. Ist doch ja. USB-C, muss es doch können.
Und, ja, USB-C ist ja der Eingang, aber die Ausgangsports sind ja dann andere. Richtig. Und
Wie beschrieben? Jeder Hub, der einen USB-C-Eingang hat, hat auch ein Power-Path-Through, um dann dein Device zu laden. Wenn ich jetzt an die MacBook Air-User denke, der neuesten Generation, mit einem USB-C-Port am Gerät, die sind halt in einer Peripherie darauf angewiesen, dass sie ihren Strom vielleicht dann über den USB-C-Hub beziehen. Wenn ihr jetzt aber die falsche Wahl trefft, dann schiebt ihr mal gar nichts an Strom durch oder nur die Hälfte von dem, was möglich wäre.
Ja, dann lädt das MacBook nicht, weil eben ne, die ja. Leistungsaufnahme zulasten von Peripheriegeräten geht, etc., etc. Oder die Maus funktioniert nicht.
Whatever. Oder ein Mikrofon verursacht die Meldung, extremer Stromfresser gefunden, bitte abschalten.
Ja, so wie es bei mir bis letzte Woche war. Und ich hab dann tatsächlich noch mein, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Touchpad. Also dieses externe Touchpad, das hatte ich zum Glück hier noch in der Schublade. Das habe ich bei mir. Ja, das ist es grundsätzlich. Ich habe es nie wirklich benutzt, aber in dem Moment hat mir das Leben gerettet, weil ich dann hier versucht über Touchpad rumgewischt habe, weil meine Maus nicht funktioniert hat.
Ich muss sagen, ich habe mir das Touchpad, Fun Fact, der neuen Generation, also das ein bisschen größere gegönnt und muss sagen, ja, ich brauche eigentlich keine Maus mehr.
Ah, da bin ich altbacken. Ich mag Mäuse.
Aber mit Mäusen kannst du keine Wischgesten machen.
Fordert mein Workflow nicht.
Eingeschossen. Im Büro habe ich auch eine Maus. Nur so viel dazu. Aber am Ende vom Tag, um das USB-C-Hub-Thema oder USB-C-Thema, Konnektivitätsthema ein bisschen abzuschließen, wir werden in den Shownotes ein paar Infos dazu verlinken. Wen es interessiert, klickt gerne drauf, schaut es euch an. Wenn Fragen sind, packt uns in die Kommentare. Wir stehen da gerne Rede und Antwort. Wenn ihr auch einen Rat braucht oder gerne hättet, was denn die richtige Konnektivitätslösung im USB-C-Bereich für euch wäre, sprecht uns einfach an. Helfen wir euch gerne weiter.
Ja. Und fragt auch alles andere, was ihr wissen wollt. Wie das zum Beispiel ist, zu unserer letzten Sonderausgabe E-Mobility, E-Scooter. Wenn ihr dann noch Fragen habt, wir stehen mit dem Belkan nach wie vor in Kontakt. Wir bemühen uns oder wir können eigentlich fast garantieren, dass wir auf so gut wie alle Fragen auch eine kompetente Antwort werden geben können. Also mehr Interaktivität, wenn es geht. Leute ran an die Tastaturen.
Traut euch.
Traut euch, genau. Wir beißen nicht.
Ja. Und wenn ich sage, mal so sehe, was dann da draußen so los ist und was die aktuellen Trendthemen in der, sag ich, IT oder in der Tech-Geschichte sind, wir kriegen Zuwachs, was Apple Pay angeht in Deutschland, Carsten.
Ja. Ja, die Volksbanken haben groß auf die Pauke gehauen, gell?
Ich glaube, Volksbanken, Raiffeisenbanken, klar, und Sparkasse. Haben Sie jetzt auf die Fahne geschrieben, sehr schnell eine Lösung für die Diaspora Apple Pay in Deutschland anzubieten?
Ja, das fand ich ganz witzig, weil die Sparkasse war ja in ihren Aussagen immer so ein bisschen zurückhaltend bisher. So, ja, wir verhandeln. Und dann haben die Volks- und Raiffeisenbanken in den letzten Tagen groß angekündigt, wir sind dabei, Apple Pay, wir kommen. Und oh, welch Wunder, auf einmal wurde auch die Sparkasse über ihre Social-Media-Accounts wach und hat quasi nachgezogen und hat garantiert oder hat angekündigt, dass sie Kreditkarten, Mastercard, Visa auch zeitnah werden bringen können. Die Girocard kommt wohl, glaube ich, erst 2020. Das dauert dann noch ein bisschen, aber
ja, nicht mehr so lange hin. Ja, die Zeit vergeht schnell.
Ja.
Ja, ja, du, wir als Taro Bank und Co. momentan überhaupt announced haben zu der Richtung und wäre ja auch dumm, so ein, wie soll ich sagen, ein doch ein bisschen trendiges Thema irgendwie aufzugreifen. Ne?
Da haben wir eigentlich schon wieder das nächste Expertengespräch, das nächste riesengroße Thema: Banken in der digitalen Welt und die Zukunft von Kreditinstituten. Das ist auch, ich komme gerade drauf, natürlich as we speak, und damals, als ich in Ausbildung oder ins Studium gegangen bin, war das ja auch immer so ein No-Brainer. Wenn du nicht weißt, was du willst, mach eine Banklehre, da hast du was Sicheres, da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, stand vor, ich nenne jetzt keine Jahreszahl, weil sonst werde ich depressiv, aber war das ein absolut valider Punkt. Nur konnte dann niemand vorhersehen, wie sich die Welt, in der wir leben, entwickeln. Und wenn ich mir heute angucke, wow, ja, also Bankschalter werden immer obsoleter. Die Leute, die seit Jahr und Tag ihre Bankgeschäfte am Schalter mit ihrem persönlichen Berater besprechen, sterben auch alle sukzessive weg. Ich bin seit 13 Jahren bei der Comdirect Bank, also weg von Filialgeschäft, und ich habe kein einziges Mal die Notwendigkeit verspürt, eine Filiale aufzusuchen. Also diese ganze Arbeitswelt ist im ganz, ganz krassen Umbruch.
Du weißt, was meine Frau gelernt hat.
Habe ich jetzt was Falsches gesagt, Heiko?
Nein, du hast genau das Richtige gesagt.
Aber
das,
ich habe den Finger in die Wunde gelegt. Nein, ja, ich habe gar nicht an deine Frau gedacht gerade, aber das Thema ist mir ein paar Mal.
Aber das ist für mich halt, ich sag mal, in meiner Freizeit oder wenn ich nicht mit meiner Frau über die Themen unterhalte, omnipräsent einfach. Christine hat damals in Hamburg bei der Allbank, schon lange, lange her, ihre Ausbildung gemacht. Allbank ist dann verkauft worden an GE Moneybank ist in Santander aufgegangen, und sie hat die ganze Geschichte durch Revision, Fraud, Abteilung, hast du nicht gesehen. Jetzt aufgrund natürlich auch des Nachwuchses, den wir bekommen haben, dann ein bisschen umstrukturiert wieder. Aber wenn Christine manchmal erzählt, was aktuelle Bankkaufleute zum einen verdienen und zum anderen auch an Skills haben oder Skills nutzen können, ist halt echt sehr, sehr hanebüchend. Und dieses klassische Schaltergeschäft, einzahlen, auszahlen und ein bisschen Kreditberatung, findet fast nicht mehr statt. Das sind die Banken gerade.
Dr. Google berät besser. Bitte? Dr. Google berät besser.
Also was Tarif angeht, mit Sicherheit. Und wenn ich sehe, die Filiale, wo Christine jetzt arbeitet, die haben vor anderthalb Jahren den kompletten Bargeldverkehr abgeschafft in der Bank.
Ja.
Ja, da gibt es noch, Kreditberatung, wir lösen hier ab, wir machen dies, wir machen jenes, quasi wie eine Versicherungsagentur am Ende vom Tag. Das ist nichts.
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Faktor für Finanzinstitute ist, mehr Produktmanagement zu betreiben, also sprich Versicherungen, Immobilien zu verkaufen und weg vom klassischen Kundenberaten, und wir verdienen unser Geld mit Omis Giro- und Sparkonto.
Richtig, richtig. Also das ist, hast du vollkommen recht. Aber um nochmal zurückzukommen zu Apple Pay, was ja so ein bisschen der Aufhänger für das Bankthema war.
Wir sind wieder stilecht vom Thema abgeschweift.
Solange wir es schaffen, nochmal zurückzuschweifen, um das Thema
abzuschweifen,
ist es alles nice. Ich finde es, ich habe bei meinen Besuchen in UK, in den US, natürlich extrem interessiert festgestellt, wie convenient eben dieses Apple Pay oder dieses, NFC-Bezahlungsthematik ist. Ich halte meine Uhr oder mein Telefon auf irgendeinen Sensor, und dann ist es alles okay, bis zum Betrag von X musst du noch nicht mal mehr mit einem PIN oder irgendwas autorisieren.
25 Euro war der Betrag, gell?
Ich glaube, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro ist sehr nice, und das wird einfach ohne Nachdenken benutzt. Ja, 1 Million Menschen morgens im Araya oder im Caesars Palace holen sich bei Starbucks ihren überteuerten Kaffee und halten halt einfach nur gelangweilt die Uhr oder das Telefon auf irgendeinen Sensor, und alles ist schick. Das ist was ich in Deutschland noch nicht so wirklich sehe. Zum einen aufgrund der, mangelnden Kooperation zwischen den Kreditkartenanbietern in Deutschland und Apple. Ja. Und zum anderen natürlich auch, weil der Deutsche ist ja ein Bargeldmensch, oder er macht es alles nur auf seine Bankkarte, EC-Karte, wie es halt so ist.
Da fällt mir Das habe ich kürzlich gesehen, das war sehr, sehr lustig. Eine Amerikanerin bei YouTube, die einen deutschen Lebenspartner hat und auch wohl längere Zeit in Deutschland gelebt hat, hat einen Channel, wo sie eben die Unterschiede zwischen USA und Deutschland beschreibt. Und da hat sie eine Folge abgefackelt, 5 Dinge, die du aus meinem Typen nicht rauskriegst. Und dann beschrieben so Alltagsproblematik des Deutschen in den USA. Und einer der Punkte, darum fällt es mir jetzt ein, wo du gerade davon sprichst, war tatsächlich die Barzahlungsgeschichte. Und sie meint, sie stirbt immer 1000 Tode, A aus Peinlichkeit, B aus Unverständnis, dass der immer bar zahlen will. Und das geht in den meisten Drogerien noch und Supermärkten, aber auch schon unleidig. Und dann hat sie eben erzählt, wie er sich auf dem Festival fast gekloppt hätte mit dem Menschen, der Bier verkauft hat, weil der immer bloß auf das Schild wir zahlen nur digital, ja.
Ja.
Kein Cash. Und der wollte aber sein Bier mit Bargeld zahlen und hat da fast einen Streit vom Zaun gebrochen. Sehr, sehr lustig. Mal gucken, ob ich den nochmal finde. Aber es scheint wirklich so ein urdeutsches Ding zu sein mit dem
Bargeld. Das ist glaube ich, so. Ja, wo unser eins als deutscher Pfaffe sagt, ja, du, das lohnt sich auch gar nicht mit Karte zu zahlen, das zahle ich bar. Er ist für andere Nachbarn bei uns, sei es Holland, UK, gang und gäbe halt auch Centbeträge mit einer Kreditkarte zu zahlen.
Ja, aber es ist auch andererseits, ja? Natürlich ist es einfacher, aber es ist auch oft genug so, gerade in kleineren Läden, dass man nach wie vor die Schilder sieht, Kartenzahlung erst ab Betrag X, meistens 10 Euro aufwärts.
Das ist jetzt dumm.
Ja, natürlich, aber das ist natürlich auch Teil des ganzen Prozesses.
Ich habe die Diskussion, um nochmal ganz kurz abzuschweifen, dem Personal in der hier ortsansässigen Bowlinghalle gehabt, wo wir auch eine Firmengeschichte hatten. Und der Betrag war schon ordentlich, ja. Mit 20 Euro erst trinken und 3 Bowlingbahnen, kannst du ja hochrechnen. Das passt schon ganz gut und ich wollte mit Kreditkarte zahlen. Und was sagt die Dame mir? Ja, nee, Kreditkarte nehmen wir nicht.
Also nicht im Ernst.
Das kostet ja 3% Gebühren.
Ja, du Dienstleister, du.
Und dann habe ich sie mal kurz gefragt, ob sie ernst ist, weil ich hatte gefühlt vor 6 Monaten vorher schon mal mit Kreditkarte eben so ein Ding bezahlt, was kein Stress war bei einem anderen Bediensteten. Und dann sagt er, also muss ich erst mit dem Chef abklären. Und dann kam dann der Chef, mit dem ich dann auch nochmal diskutiert habe. Und er sagt mir dann, ja, puh, das ist ja so teuer für uns. Ja, weil warum preist du es denn nicht einfach ein? Ich meine, du verkaufst dir Essen, Getränke und Bowling.
Ja.
3% oben drauf zu packen, ein bisschen zu runden, das interessiert doch da keine Sau. Da geht es doch um den, ne? Ich gehe da hin und habe eine Dienstleistung. Ich esse was, ich trinke was, ich habe eine gute Zeit. 3% mag keine Sau und ist auch vollkommen legitim, das einzupreisen. Das ist eine psychologische Geschichte. Nein, da wird dann gesagt, nee, wir möchten keine Geld zahlen, weil es kostet uns Gebühren.
Das ist der Unterschied.
Verkopfte Deutsche.
Ja? Ich hätte jetzt gern gesagt, von Deutschland zum Festland, aber ist ja nicht ganz so. aber ja, sowas gibt es wahrscheinlich wirklich bloß bei uns.
Ja, das ist einfach so. Wenn du siehst, wie innovativ unsere kleinen Nachbarn mit dem Thema, generell mit dem Payment-Thema umgehen. Die Holländer haben, glaube ich, ziemlich schnell nach der Euro-Einführung 1 und 2 Euro Cent-Münzen aussortiert. Ich glaube, 5 Cent
auch. Gibt es gar nicht mehr, oder wie?
Nein, es gibt keine 0,97 Euro oder 0,99 Euro, weil die haben gar keinen Cent zum Rausgeben. Ja, wirklich mal, was es spart an Aufwand, an whatever. Ja, und du hast gerundete Preise und mal zu den Kunden Gunsten und manchmal Ungunsten, aber sei es drum. Aber ich finde den Ansatz gar nicht so dumm.
Ich finde den super.
Ja, okay.
Vor allem, wenn ich in meinen Geldbeutel schaue und sehe, was ich da an Kupfergeld rumliegen habe. Man gibt es ja meistens dann doch nicht aus. Nö. Weil man dann meistens in der Schlange steht oder die Zeit ist nah oder es ist einfach zu blöd da hier auf 1,57 Euro.
Und wenn die großen Dosen voll sind, dann fahre ich zu dem Realmarkt meines Vertrauens in Mainz. Die haben nämlich einen ganz tollen Automat. Da kippst du einfach alles rein, was du an Münzen hast. Der zählt es dir durch und gibt dir dann einen Einkaufsgutschein für den Realmarkt aus.
Kannst du es nicht deiner Frau mitgeben, wenn die da eh an der Quelle hockt?
Erinnere dich an meine Worte, es gibt kein Bargeldverkenner.
Ach ja, deshalb auch keine Zählmaschine.
Nee, ich hatte ja mal den Ansatz gehabt, mir von meiner Frau so ein paar Dollars für meine Vegas-Trips immer zu holen. No fucking way. Santander macht einfach keine Dollargeschäfte mehr in Form von Cash.
Puh.
Okay, aber irgendwie auch ein anderes Komplettthema. Um das Apple Pay-Thema nochmal ganz kurz abzuschließen. Für alle euch da draußen, die gerne Apple Pay nutzen würden, aber eure Hausbank oder Hauskreditkartenanbieter ist nicht unterstützt, gibt es eine Alternative, die sehr praktisch ist. Auch dieses Thema ist nicht gesponsert. Es geht um Boon, B-O-O-N, ist eine Prepaid-Kreditkarte, lässt sich sehr easy aufladen und dann auch ganz easy in der iPhone-Wallet oder in der Apple-Wallet hinterlegen, sodass ihr mit der Watch und mit dem Telefon sie nutzen könnt. Voll Kostenkontrolle und ist ein ganz gutes Vehikel, falls euer Anbieter eben Apple Pay noch nicht unterstützt.
Punkt. Das ist spannend, ja.
Ja, verlinken wir auch in Shownotes.
Ja, ja. Ja, und wir werden ja in absehbarer Zeit sowieso digital zahlen.
Am Ende vom Tag schon, aber das komplette Digitalfeld würde ich jetzt gar nicht mehr aufmachen wollen, weil der Renten die Zeit einfach komplett davon kannst.
Du meinst in 2 Wochen?
Ja, würde ich fast auf in 2 Wochen verschieben wollen. Denn wir sind jetzt bei einer Stunde schon, die Zeit ist wieder wie im Fluge verflogen, das hört sich auch doof an, nein, ging viel zu schnell um wieder. Aber ich glaube, das Thema digitales Zahlen mit Blockchain, ohne Blockchain, hast du nicht gesehen, ist sehr viel Raum und zeitgreifender, als dass wir es jetzt mal in 5 Minuten schnell abhandeln können.
Ja, mag sein, dass du recht hast. Aber dann trotzdem noch eine kleine Abschlussfrage an dich, Heiko. Wenn du das Schlagwort Hashtag KI hörst, woran denkst du?
Schwieriges Thema.
Können wir aber kurz abhandeln.
KI ist...
Künstliche Intelligenz oder ist, AI auf Neudeutsch.
Also die präsenteste Erinnerung zu dem Thema oder Gedanke, der mir kommt, ist das Thema von Google von einem halben Jahr oder einem Jahr. Dass Google ja quasi mit ihrer KI einen Friseurterminassistenten quasi erstellt hat, wo es für den Zuhörer im Dialog zwischen Kunde und KI nicht wirklich ersichtlich war oder zu hören war, welcher von den beiden Parts ist denn jetzt die KI? Das ist das, was mir zu dem Thema einfällt. Aber ich glaube, da bin ich auch manchmal zu drin im Thema. Wenn ich meine Schwester nach der KI fragen würde, dann würde die wahrscheinlich sagen, Wally?
Wallet, Wally, ja.
Aber was denken denn die Deutschen darüber? Hast du da fundierte...
Ich bin ja hier der Studienbeauftragte des Gadgetfunks und bin in der Aufgabenstellung jetzt über eine neue Studie, in diesem Fall eine Studie des Allensbach-Instituts gestolpert. Und die haben eben auch die Frage gestellt, hey ihr Deutschen, was versteht ihr unter KI, unter künstlicher Intelligenz? Und genau wie du es vermutest, der große, große Tenor war halt tatsächlich Hollywood. Ja, für die große Mehrheit der Befragten war R2-D2 KI. Danach kamen so Geschichten wie Terminator oder das werden die jungen Leute kaum... Ja, HAL 9000 oder Kit von Knight Rider an Aldi. Oh,
den hätte ich da als letzten eingeordnet, weil Kit war eigentlich ein dummes Auto.
Ja, und vor allem ist der schon so lange her, dass der, glaube ich, gar nicht so imposant rein. Aber das ist anscheinend das, was die Mehrheit der Deutschen als erstes vom Kopf her verlinkt, wenn sie mit künstlicher Intelligenz. Aber da können wir vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen drauf eingehen. Was ist das schwache Thema? Es ist ein unfassbar schwaches Thema und es wird uns so massiv begleiten in nächster Zeit.
Hast du gerade gesagt, es ist ein unfassbar schwaches Thema?
Nein, spannend.
Spannend, es hat sich wie schwach angehört. Ich werde es beim Schneiden nochmal kurz anhören und dann highlighten. Ja?
Vielleicht wollte ich auch sagen, starkes. Es ist heiß hier, es ist Abend. Wir gehen auf 9:30 zu, langsam kommt schon die Schlafensgehzeit. Nein, das ist ein Riesenthema und Vielleicht noch ein letzter Fakt am Rande, bevor wir hier aus der Hitze-Episode rausgehen. Es gibt schwache KI und es gibt starke KI. Und alles, was wir bisher sehen, mitbekommen, ob bewusst oder unbewusst, ist immer noch in das Thema schwache KI einzuordnen. Und jetzt kannst du dir
Algorithmus auf Steroiden.
Algorithmus, ja, alles. Also schwache KI in der Nutshell heißt Entscheidungsfindung aufgrund von Mustern und voreingegebenen Daten. Also ich gebe einer Maschine 20.000 Katzenbilder und dann kann sie irgendwann eine britisch Kurzhaar von Straßenkatze unterscheiden und vom Pferd unterscheiden.
Okay, aber von Menschen initiierte Lernprozesse.
Richtig, und das Gleiche gilt auch für selbstfahrende Autos. All die Entscheidungen, die selbstfahrende Autos momentan treffen, beruhen ja noch auf sehr einfachen Entscheidungsrastern. Bremsen, beschleunigen, eventuell ein bisschen am Lenkrad drehen, das ist alles noch sehr, 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 sehr digital. Und von einer wirklichen Intelligenz, dass man Entscheidungen treffen kann, ethischer Natur zum Beispiel, Überfahre ich das Kind oder die Oma?
Das Fass heute nicht auf, weil dann, ich habe nichts dagegen, aber dann hängt man nochmal 90 Minuten dran.
Ja. Nein. Ich wollte bloß anreißen, ich fand die Studie einfach stark.
So ist ein Monsterthema in allen Bereichen. Ich glaube, das ist auch in der Bevölkerung, und damit spreche ich jetzt nicht unsere Hörer an, sondern ich sage mal mehr so den Lieschen-Müller-Style, da noch ganz, ganz, ganz viel Verständnis und Lernbedarf da. Da können wir fast eine eigene Folge draus machen, vor allem wenn es dann in den ethisch-moralischen Entscheidungsprozess einer starken KI reingeht. Was wäre, wenn? Was würdest du zuerst tun? Wie würdest du entscheiden? Das ist immer ein ganz starkes Thema für sich selbst, glaube ich.
Aber vielleicht auch an dieser Stelle deshalb umso besser, haben unsere Hörer und Hörerinnen noch was, auf dem sie ein bisschen rumdenken können heute Abend. Weil ja, es ist halt mehr als digitale Sprachassistenten und Siri, mach mal das Licht im Bad an, was schon geil ist, aber das ist total dumm, tump und einfach. Da ist so much more to come.
Richtig.
Und damit machen wir die Tür zu.
Ja, aber jetzt, du hast das Thema angeteasert, jetzt machen wir es auch noch thematisch zu, aber wenn euch das Thema interessiert, also wir werden es in den nächsten Folgen mit Fokus behandeln. Wenn ihr Fragen dazu habt, Dinge, die euch interessieren, Gedanken, die euch bewegen zu dem Thema, schreibt es uns in die Kommentare, egal ob auf Facebook, Twitter oder Instagram, genau, oder Direct Message auf unserer Seite. Macht uns fleißig im Vorfeld. Wir probieren Rede und Antwort auf eure Fragen zu stehen. Und damit bleibt mir auch gar nicht mehr viel übrig, als zu sagen, Carsten, bist du schön durchgeschwitzt?
Langsam geht's. Ja, was wir vorhin nicht erwähnt haben, war die Tatsache, bewegt euch maximal wenig.
Noch weniger bewegen, als ich es in der letzten Stunde getan habe, geht schlecht. Trotzdem habe ich geschwitzt wie Ömmel, aber so langsam geht's in der Tat. Und von daher bleibt uns nur zu sagen, mit kühlen Grüßen. Carsten, ich wünsche einen schönen Abend.
Und ich euch auch. Danke.
Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserer Episode. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann bewertet unser Podcast-Projekt doch gerne bei iTunes. Alle Links dazu und natürlich noch mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhost24 für das Hosting unserer Webseite und dieses Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Hintergrundmusik unseres Intros und Outros. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.